RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 11. Februar 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Reza, Eki und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der indonesische Vizepräsident, die Aktions 112 in Istiqlal ist eine gute Lösung. TNI werden während der gleichzeitigen Wahlen bei der Sicherung der Situationen helfen. Britische Botschaft in Indonesien führte die Assoziation der Chevening Absolventen ein. Die Berufsschulen müssen der globalen Herausforderungen zuvorkommen. Dem britischen Magazin nach ist Indonesien das Nummer 1 Tauchziel in der Welt. Indonesischer Botschafter in Großbritannien drängt ein Gespräch zwischen ASEAN und Irland. Die Vertreter aus 15 Ländern werden die Gouverneurwahlen in Jakarta überwachen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla bewertete, dass die Übereinstimmung zwischen dem Muslimenforum oder FUI und der indonesischen Regierung über die Aktion 112 am 11. Februar 2017, die nur in der Moschee Istiqlal in Jakarta stattfinden wird, eine sehr gute Lösung sei. Das sagte Yusuf Kalla am Freitag, 10. Februar 2017, im Büro des Vizepräsidents. Yusuf Kalla zufolge habe die Regierung während der ruhigen Zeit der regionalen Oberhauptwahlen vom 11. bis 14. Februar 2017 alle Massenaktionen entscheidend verboten. Jedoch, falls FUI die Aktion in Form von Koranrezitation oder gemeinsamen Beten weiterhin durchführen wird, müssen sie die Regeln von der Polizei befolgen. Der Leiter der Muslimenorganisation Front Pembela Islam oder FPI und das Mitglied von FUI, Rizik Syihab, hat am Donnerstagabend ein Treffen mit dem Koordinationsminister für Politik, Recht und Sicherheit, Wiranto, durchgeführt. Bei dem Treffen stimmten sie darin überein, dass die Aktion nur in der Moschee Istiqlal durchgeführt wird. Der Leiter der indonesischen Polizei, Generalpolizist Tito Karnavian, erinnert Masse von FUI, die Übereinstimmung zu befolgen und in der Moschee nur Al-Quran zu lesen und zusammen zu beten. Der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte, Gatot Nurmantio, betonte, die indonesischen Streitkräfte bereit sei, um bei der Sicherung der gleichzeitigen durchgeführten regionalen Oberhauptwahlen am 15. Februar 2017 zu helfen. Dies teilte General Gatot Nurmantio am Freitag in Jakarta nach dem Treffen mit dem Leiter der indonesischen Polizei oder Polri, General Tito Karnavian, der Presse mit. General Gatot sagte, dass er alle regionalen militärischen Befehlshaber und Militärbezirkskommandanten angewiesen hat, der indonesischen Polizei oder Polri zu helfen, um sichere und förderliche Atmosphäre zu schaffen. Gatot Nurmantio rief die Gesellschaft auf, während der gleichzeitigen Wahlen die Sicherheitssituation aufrecht zu erhalten. Zuvor sagte der Kommandant des regionalen Militärbezirks, Generalmajor Laksmana Teddy, dass er seine Personell maximal mobilisieren werde, um die Situationen in Jakarta während der Wahlen zu sichern. Teddy brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Sicherheitssituationen in Jakarta vor und nach den Wahlen kontrolliert werden können. Der Leiter der regionalen Polizei Jakartas, Generalinspektor der Polizei M. Iriawan, sagte dazu weiter, dass die Polizei die indonesischen Streitkräfte mit Hilfe von der Gemeinschaft die Verpflichtung haben, um Jakarta in sicheren und kontrollierten Bedingungen zu bleiben. Der britische Botschafter in Indonesien, Muazzam Malik, führte am Donnerstag im Hotel Le Meridien in Jakarta ein Treffen mit den Chevening-Absolventen durch. Chevening ist das britische Stipendienprogramm. 1400 Indonesier haben durch dieses Stipendienprogramm ihr Studium in Großbritannien fertiggestellt. Bei diesem Treffen feierten sie ihren Beitrag für die Fortschritte in Indonesien. Bei diesem Treffen führte Botschafter Muazzam Malik auf die Chevening Absolventen Assoziation ein. Die Gründung dieser Assoziation dient dazu, das Netzwerk der Absolventen zu bilden und die Beziehungen zwischen Großbritannien und Indonesien zu vertiefen. Bei einem Interview mit der Stimme Indonesiens erklärte Botschafter Muazzam Malik, dass das Chevening-Stipendienprogramm für Indonesien dazu diene, die Entwicklungsprogramme in Indonesien vor allem im Menschenressourcenbereich zu unterstützen.
So, Programm Chevening, ini program beasiswa dari pemerintah Inggris.
Das Chevening-Programm ist ein Stipendienprogramm von der britischen Regierung. Seit 2 Jahren haben wir die Zahl der Stipendiaten vermehrt. Das Chevening-Stipendienprogramm ist jetzt das 4. größte Programm, das wir der indonesischen Regierung anbieten. Der Grund ist, wir haben die Verpflichtung, die Entwicklungsprogramme in Indonesien zu unterstützen. Indonesien ist ein großes Land. Indonesien braucht deshalb ausgebildete Menschenressourcen. Durch das Chevening-Programm versuchen wir, die Entwicklung in Indonesien zu unterstützen. Muazzam Malik erklärte weiter, das Chevening-Stipendienprogramm sei das globale Stipendienprogramm der britischen Regierung, das schon seit 30 Jahren stattfindet. Im Jahre 2016 gab die britische Regierung 70 indonesischen Studenten die Chevening-Stipendien, um in Großbritannien ihr Studium fortzusetzen, bis sie den Magister erreichen. Es ist sehr zu hoffen, dass die Berufsschulen den globalen Herausforderungen wie dem freien Markt bzw. der ASEAN Wirtschaftsgemeinschaft, MEA, zuvorkommen können. Deswegen müssen die Berufsschulen ihre Schüler früher vorbereiten und ihnen genügende Bildung und Fähigkeiten geben, die dem Marktbedarf entsprechen. Dies sagte der Einsatzdirektor von der staatseigenen Versicherungsfirma, die den indonesischen Streitkräften TNI gehört, PT Asabri Persero Adiatmika, beim Programm BUMN Mengajar oder die staatseigene Firmen gibt Verlesungen in der Berufsschule Taman Siswa Jetis Yogyakarta, Central Java. Seiner Meinung nach müssen die Schüler in der Lage sein, ihr eigenes Potenzial zu erkennen, Ziele und Prioritäten zu bestimmen, engagiert, diszipliniert, zuversichtlich und nachgiebig zu sein und Determination, Konsistenz, Patriotismus und tugendhafte Charakter zu haben. Er meinte, dass die Vorführung der beruflichen Fähigkeiten komplett sein muss und von guten Einrichtungen und kompletten Praxisrichtungen unterstützt wird, damit sie wettbewerbsfähig sind. Er sagte weiter dazu, dass sie komplette Fähigkeiten haben werden zu tun, was sie in der Schule lernen. Indonesien ist ein bekanntesten Tauchziel im Jahr 2017. Basiert es auf Dive Magazine mit 22.552 Leser in Großbritannien. Man sagt auch, Indonesien ist beliebtes Tauchziel und besetzt die weltklassigen Tauchenorte wie Raja Ampat, Bali und die Komodo-Insel sowie auf Sulawesi. In Indonesien befindet sich auch mehrere Tauchresorts als in anderen Ländern. Der indonesische Tourismusminister Arief Yahya brachte am Freitag in Jakarta seine Wertschätzung vor der Presse zum Ausdruck, dass er bei den Lesern des Dive Magazine dafür sich bedanke, die Indonesien als das beste Tauchreiseziel in der Welt gewählt haben. Indonesien hat die zweite längste Küste in der Welt mit mehr als 17.000 Inseln. Man kann 85% Korallen in der Welt in Indonesien finden. Laut Drive Magazine sind die besten Reiseziele im Jahr 2017 Indonesien, Papua Neuguinea, die Philippinen, Mexiko, Malediven, Australien und Rote Meer. Der indonesische Botschafter in Großbritannien, Rizal Sukma, machte den Vorschlag, dass die ASEAN-Länder und Irland einen Gesprächsmechanismus als ein regelmäßiges Programm gründen sollten, um weitere konkrete Aktionen zur Verwirklichung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu erörtern. Dies teilte Botschafter Rizal Sukma am Donnerstag in Dublin, Irland, bei dem Treffen des ASEAN-London-Komitees mit. Das ASEAN-London-Komitee ist ein Komitee für die ASEAN-Länder, Großbritannien und Irland. Der britische Handels- und Außenminister Charles Flanagan, TD, und der Generalsekretär des irischen Handels- und Außenministeriums, Niall Burgess, nahmen auch an diesem Treffen teil. Die Sprecherin der indonesischen Botschaft in London, Deti Silvida Gani, erklärte am Freitag vor der indonesischen Nachrichtenagentur oder Antara, dass der zweite Sekretär der indonesischen Botschaft im Wirtschaftsbereich, Atu Yudhistira, Botschafter Rizal Sukma bei diesem Treffen begleitete. Das Treffen sei ein Teil des zweitägigen Besuchs des ASEAN-London-Komitees am 8. und 9. Februar in Dublin, Irland, sagte Silvida Gani weiter. Rizal Sukma sagte, Brexit können verschiedene Chancen hervorbringen, die ASEAN und Irland für ihre zukünftige Zusammenarbeit verwenden. Inzwischen machte Irland den Vorschlag, eine Jahresversammlung als einen Gesprächsmechanismus für ASEAN und Irland durchzuführen. Fünf Länder werden die Gouverneurwahlen in Jakarta beobachten. Das am 15. Februar 2017 stattfinden werden. Das Mitglied der regionalen Wahlkommission der Provinz Jakarta, Betty Epsilon Idrus, erklärte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse, dass einige der 15 Länder, deren Vertreter die Gouverneurwahlen in Jakarta überwachen werden, Malaysia, Singapur, Kambodscha, die Philippinen, die Europäische Union und sogar die USA seien. Ihr zu folgen, haben diese Länder die Erlaubnis von der Indonesischen Wahlkommission oder KPU bekommen. Sie werden die Abstimmung und die Stimmenzählung in den Wahllokalen, in den Elendsvierteln, in den Elitensiedlungen und in den Gefängnissen überwachen, sagte Betty weiter. Und nun hören Sie Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch, bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 90%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichten würden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Media Indonesia. Am Dienstag, den 7. Februar 2017, schreibt Media Indonesia, ruhige Zeitung ohne Demonstration. Es ist jetzt die ruhige Zeit, es ist aber die anfänglichste Zeit von allen Stufen der gleichzeitigen durchgeführten regionalen Oberhauptwahlen. Die ruhige Zeit findet vom 11. bis 4. Februar 2017 statt. Media Indonesia zufolge werden die Kandidaten und die Parteien, die sie unterstützen, weiter darum sie bemühen, bis zu der letzten Zeit vor der Abstimmung mit verschiedenen Weisen und Strategien viele Wähler auszulocken und den Sieg zu erreichen. Dazu verletzen sie aus die Wahlregulierungen von der ruhigen Zeit, rief der indonesische Koordinatorminister für Politik und Sicherheit Wiranto dazu auf, keine Massen zu mobilisieren. Außerdem rief er die Internetnutzer auf, in der ruhigen Zeit etwas Sensitives in der Social Medien nicht zu schreiben. Media Indonesia zufolge sollte am die viertägige ruhige Zeit respektieren. Die ruhige Zeit gibt den Wählern die Chance, um nochmal über ihre Auswahl nachzudenken. Während der ruhigen Zeit sollte man die Wähler mit der Überredung, der Zwang und dem Druck nicht stören. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Business Indonesia. Am Freitag, den 10. Februar 2017, schreibt Business Indonesia die Rolle der Presse, um die Einheit des Volkes zu erhalten. Die Entwicklung der Digital- und Informationstechnologie, die durch die Präsenz von sozialen Medien geprägt ist, hat große Veränderungen für die nationale Presse gebracht. Einerseits hat die Technologie das Gesicht der Presseindustrie verändert. In der sich Nachrichten so schnell und einfach in Multiplattform verbreiten können. Gleichzeitig verbreitet sich so viel Informationen vor allem in der sozialen Medien, die man nicht verifiziert. Die Entwicklung der Technologie, die so schnell und bequem für die Öffentlichkeit, um die Informationen zu greifen, hat auch einen negativen Einfluss, der ebenso mächtig ist. In Indonesien ist es sehr einfach, die Falschmeldungen und manipulierte Informationen oder Hoax schnell zu verbreiten. Diese Bedingung ist eigentlich etwas, worauf zu denken und gleichzeitig die größte Herausforderung für Mitglieder der Presse in Indonesien ist. Aus diesem Grund kam auf dem Nationalen Pressetag am 9. Februar 2017, der in den Molukken stattfand, die Idee und die Hoffnung auf eine bedeutendere Rolle der Presse, um die Integrität der Nation und die Einheit der Indonesischen Republik zu schützen. Präsident Joko Widodo, der an der Veranstaltung teilnahm, erinnerte an die große Rolle der nationalen Presse bei der Wahrung der Integrität Indonesiens. Laut Business Indonesia kann die nationale Presse nicht nur in dieser Zeit der Digitalisierung überleben, sondern auch zur Wahrung der Vielfalt tragen. Was auch die Kontinuität Indonesien aufrechterhält. Soweit Presseschau.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen Hari Chan. Am 11. Februar 1934 wurde Hari Chan Silalahi im Bezirk Terban in Yogyakarta geboren. Er war der Vizeleiter des Direktorsrates und das Mitglied des Institutes für Forschungen und Internationalen Studien, CSIS. Seit 1950 nahm er an der politischen Welt teil und schrieb in verschiedenen Zeitungen und Bücher. Hari Chan Chuk Hok ist der zweite Sohn von 10 Geschwistern. Eigentlich hatte er den Wunsch, einen Arzt zu werden, aber nachdem er das Abitur gemacht hatte, beschäftigte er sich mit den politischen Aktivitäten an der Universität. Im Jahre 1961 beendete er sein Studium an der Jurafakultät der Universität Indonesiens, UI. Er führte auch die Aktivität im Theaterbereich durch. Vom 1964 bis 1971 hatte er eine Position als Generalsekretär der katholischen Politikpartei, die von Franz Seda geleitet wurden inne. Danach wurde er das Abgeordnete des Parlaments. Am 11. Februar 1999 wurde Pluto der 9. fernste Planeten von der Sonne. Pluto, 9. Planet der Sonne und äußerster bekannter Planet des Sonnensystems. 1905 begann der amerikanische Astronom Percival Lowell mit der Suche nach einem weit entfernten Planeten jenseits des Neptuns. Auslöser davor waren leichte Störungen, die man in den Bewegungen des Uranus beobachten konnte. Die Suche wurde von Mitarbeitern des Lowell Observatory fortgesetzt. 1930 fand der amerikanische Astronom Slider William Thornburg das gesuchte Objekt Pluto in der Nähe der von Lowell vorhergesagten Position. Die Masse des neuen Planeten erschien jedoch zu klein, um derartige Bahnstörungen des Neptun verursachen zu können. Die Suche nach einem möglichen 10. Planeten dauert noch an. Am 11. Februar 1931 produzierte British Broadcasting Corporation BBC oder die erste größte Rundfunksgesellschaft Großbritanniens das Programm der ersten wissenschaftlichen Fiktion des Fernsehens und gab das Robot heraus. Die BBC wurde im Jahre 1927 gegründet. BBC ist die Station des Fernsehens und Radios Britanniens. Der offizielle kulturelle Auftrag der BBC wurde in einem königlichen Dekret festgeschrieben und eine Behörde eingerichtet, die über die Wahrung des öffentlichen Interesses wachen und auch die Höhe der Gebühren festlegen sollte. Unter Reichsfederführung entstand eine anspruchsvolle Programmstruktur mit Theaterstücken, Hörspielen und unterschiedlichsten Musiksendungen, von denen besonders die prominenten Konzerte sehr beliebt wurden. Kinderfunk, Kircherfunk und natürlich Nachrichtensendungen rundeten das Spektrum ab. Zur Popularisierung des Rundfunks in Großbritannien trug erheblich die Radio Times seit 1923 bei. Eine in großer Auflage vertriebene Programmzeitschrift. 1924 wurde der Schulfunk begründet. 1926 ein Regionaldienst mit speziellen Sendungen für einzelne Landesteile. Erste Versuche von Fernsehübertragungen gab es bereits 1929 mit der von John Logie Baird entwickelten Technik. Von 1936 bis 1939 auch ein regelmäßiges Fernsehprogramm. Liebe Zuhörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart, auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Malaysia stärken Beziehungen im Journalistikbereich. Indonesien lädt den malaysischen Minister für Kommunikation und Multimedia Dato Saleh Said Kerua und die Vertreter der malaysischen Journalisten dazu ein, vom 6. bis zum 10. Februar der Gedenkfeier des Nationalen Pressetages 2017 in der Stadt Ambon der Provinz Moluken beizuwohnen. Der Generaldirektor für Kommunikation des malaysischen Ministeriums für Kommunikation und Multimedia, Dato Haji Ibrahim bin Abdul Rahman, sagte, dass Malaysia bereits 9 Male bei der Gedenkfeier des Nationalen Pressetages Indonesiens anwesend war. Aber erst bei dieser Gelegenheit wohnte der malaysische Minister für Kommunikation und Multimedia der diesjährigen Gedenkfeier bei. Ibrahim und der Senior-Journalist aus der malaysischen Nachrichtenagentur bernama Zin Amlester Montag den 6. Februar in Ambon angekommen und veranstalteten direkt ein Treffen mit der Presse in Ambon. Etwa 30 Redaktionsleiter und Journalisten aus verschiedenen Druck- und Elektronikmedien wohnten diesem Treffen bei. Dabei sagte Ibrahim, dass die Beziehungen zwischen Indonesien im Journalistikbereich sich gut entwickelt hätten. Das Ministerium für Kommunikation und Multimedia von Malaysia hat einige indonesische Journalisten dazu eingeladen, am Schnellkurs im Malaysischen Presseinstitut teilzunehmen. Die Leiter der Redaktion indonesischer Massenmedien sind auch oft zum malaysischen Fernsehprogramm eingeladen worden. Ibrahim hofft, dass der Nationale Pressetag 2017 die Freundschaft der Massenmedien Indonesiens und Malaysias stärken könnte. Am 8. Februar verlieh der malaysische Minister für Kommunikation und Multimedia, Dato Saleh Said Kerua, für indonesischen Seniorenjournalisten und dem Verband indonesischer Journalisten eine Auszeichnung. Die 4 senioren Journalisten sind Tarman Azam, Verstorben, Asro Karokan, Präsident der Freundschaft der Indonesisch-Malaysischen Journalisten, Saiful Hadi und Syam Hesi, der auch Kulturexperte ist. Dabei war Aat Surya Syafaat, der Direktor für Redaktion der Nationalen Nachrichtenagentur Antara anwesend, Syam Hesi durch seine Krankheit zu vertreten. Minister Dato Saleh sagte, dass Malaysia und Indonesien oft über die Beziehungen der verbundenen Länder gesprochen hätten. Es sei nur die Geschichte des indonesischen Archipels. Daher sollten die beiden Länder ihre Beziehungen durch Zusammenarbeit stärken, damit die Freundschaft beider Länder enger werden könnte. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, eine Reise in die Provinz Nordmolukken zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Gebiet von Nordmolukken hat die Schönheit, die sehr wunderbar ist. Einige der schönen Plätze in Nordmolukken ist die Dodola-Insel, die im Morotai im Norden von Maluku gelegen. Dieses Reiseziel ist sehr schön. Dodola-Insel ist eine überbewohnte Insel. Trotzdem macht die Schönheit sehr interessant und macht uns bewundern. Die Dodola-Insel ist sehr schön, wie ein Paradies. So sagt man, diese Insel besteht aus großer Dodola-Insel und kleiner Dodola-Insel. Diese zwei Inseln sind nur verbunden, wenn das Meer fließend ist. So sieht es wie eine Brücke versteckt aus. Wegen der Schönheit dieser Reiseziele, die lokale Regierung ruft diese Dodola-Insel als Perle am Rand des Pazifiks. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Insel Dodola liegt westlich von der Insel Morotai. Von Tabelo fahren wir mit einem Schnellboot nach Daruba. Von Daruba fahren wir in die Insel Dodola weiter. Die Fahrt von Daruba in die Insel Dodola dauert nur 20 Minuten. Die Transportkosten mit einem Schnellboot sind nur 50.000 Rupiah pro Person. Wenn Sie Internate sind, gibt es drei alternative Route und Transportweise. Erstens fahren Sie von Ternate nach Morotai mit einem Cessna-Flugzeug. Das Cessna-Flugzeug dient nur am Montag, Dienstag und Mittwoch die Subflugroute. Der Flug dauert 45 Minuten von Morotai fahren. 4. In die Insel Dodola mit einem Schnellboot weiter. Die zweite Alternative ist die Fahrt mit einem Schiff im Hafen Ahmad Yani in Ternate jeden Freitagsabend und Mittwochabend. Die Fahrt dauert 8 bis 9 Stunden. Die Fahrt wird mit einem Schnellboot bis zu der Insel Dodola fortgesetzt. Die dritte Alternative ist die Fahrt mit einer Fähre von Ternate bis Sofifi auf der Halmahera-Insel, die 2 Stunden dauert. Von Sofifi fahren Sie bis zu der Stadt Tobelo für 3 bis 4 Stunden weiter. Von Sofifi wird die Fahrt in die Insel Morotai mit einem Schnellboot für 2 Stunden fortgesetzt. Die dritte Alternative ist sehr anstrengend und Sie brauchen viel Zeit, Energie und Geld. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe gesagt, dass die Dodola-Insel in zwei geteilt wird. Es ist große Dodola-Insel und kleine Dodola-Insel. Wenn Sie von große Dodola-Insel nach kleine Insel zu Fuß gehen, brauchen Sie circa 15 Minuten Zeit. Die Schönheit dieser Inseln ist ziemlich gleich. Die Sandstrände so weiß und glatt wie Pulver. Blick auf das Meer ist grün, klar und blaulich. es macht und erstaunt. Die Dodola Insel hat auch 13 Tauchenplätze mit schönen Landschaften. Deswegen nennt man die Insel Dodola ein Paradies für die Taucher. Außer Taucher, sie können auch hier andere Aktivitäten, die sie hier machen können, sind Schwimmen und Fischen. Die Korallenriffe und viele Arten von Fischen machen dieses Reiseziel schöner. Die Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg wie das Wrack, Kriegsschiff und die Statue von General MacArthur sind hier auch interessant zu besuchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur das, Sie können auch Sonnenuntergang auf dieser Insel genießen. Die Farbe ist sehr schön. Es werden nicht vergessen, die Touristen auf dieser Insel mehr Zelten auswählen, weil sie können auf der Sand schlafen. Wichtig ist, wenn Sie hier zelten, Insektenschutzmittel zu bringen, weil hier so viele Mücken gibt. Die Mücken heißt Agas. Für die Touristen, die nicht zelten ist. Die lokale Regierung hat Häuser mit billiger Preise versorgen. Sie müssen wissen, wenn Sie auf Dodola Insel übernachten, da gibt keinen Sturm. Jede Wochenende, die lokale Regierung versorgt Jetski zu mieten, aber es ist sehr teuer. Liebe Zuhörer, für die Besucher, die auf Dodola Insel Reise machen, es ist kostenlos. Wenn du hungrig, Sie müssen sich keine Sorgen machen, weil das Essen in Morotai bei Seafood dominiert. Deshalb ist dieser Platz ein Paradies für die Leute, die Seafood mögen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Dodola Insel auf den Nordmolukken. Wenn Sie schöne Landschaft aber nicht so lahm genießen möchten, können Sie Dodola Insel auf den Nordmolukken als Reiseziel wählen. Bis morgen! Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Hallo, liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wo auch immer Sie sind. Wir treffen uns wieder mit mir, Reza, beim Programm Dies und Das. Bei unserer heutigen Ausgabe laden wir Sie zum Lieblingsessen, dem sogenannten Ulukutek Lencah aus Parayangan in Westjava ein. Indonesien verfügt über eine reiche Vielfalt an typischen Speisen. Jede Region Indonesiens hat ein eigenes typisches Gericht, das wir probieren können. In Parayangan ist Ulukutek Lencah sehr beliebt. Als Zusatznahrung der Sundanesen wird Ulukutek Lencah aus den Lebensmitteln Oncom und Lencah gemacht. Was ist das eigentlich? Von dem Namen haben Sie vielleicht schon von vielen Menschen gehört. Es wurde Ihnen sicherlich schon gesagt, dass Sie bei einem Besuch des Landes Sunda Ulukutek Lencah probieren sollen. Es gibt eine Erzählung, wonach es eine Großmutter gab, die einen Garten mit Lencah hatte. Wegen des täglichen Verbrauchs von Lencha wurde ihr das Essen langweilig. Eines Tages zerstörte sie aus Versehen ihre gepflückten Lencha und mischte deshalb Onchom und andere sundanesische Gewürze in das Essen. Aus den Worten, die sich übersetzt aus dem Gemisch und der in der Küche beschäftigten Großmütter zusammensetzen, wurden die Worte der Region Ulukutek Lencha zu einem Namen für das Gericht. Bis heute liegt es im Trend und ist ein obligatorisches Menü am Esstisch. Für die sundanesische Gesellschaft wird Lencha normalerweise als Zusatznahrung sowohl als Obst als auch als Gemüse gegessen. Der ursprüngliche Name war auf Sumatra Rampai oder Ranti, während auf Java Lencha Manuk. Die Pflanze stammt von Europa und Westasien und kam nach Indonesien durch Malaysia. Das Blatt und Obst Lencha enthält Glucosidalkaloid Solanin, Gerbstoffe, Fettöle, Calcium, Eisen und A- und C-Vitaminen. Hinter seiner runden und kleinen Form der Lencha stecken viele gesundheitliche Vorteile. Die Pflanze wurde vor 2000 Jahren als Medikament benutzt. Das Blatt ist nützlich als Sedativ, hat beruhigende Wirkung, wirkt in Diuretika, die den Abgang von Urin erleichtern, ist Schleimflüssen und Phlegma verdünnen. Darüber hinaus ist das Obst nützlich nicht nur als Tonikum und Diuretikum, sondern dient auch als antibakterielle und Antikrebshilfe. Wir können daraus lernen, dass das einfache Essen eben besonders viele Vorteile hat. Also, liebe Zuhörer, das war die Auskunft über das Ulukutek Lencha, das Lieblingsessen von Parayang. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden uns wieder bei der weiteren Ausgabe treffen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Musikgruppe Warna vorstellen. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Dalam Hati Saja oder auf Deutsch Nur in meinem Herz. Gute Unterhaltung.
Rasa rindu semua hanya padaku. Kau juga ungkapkan rasa sayang untuk yang kenkan hati ini.
Biarkan aku rasa
saja. Indahnya cinta dalam hati saja.
Liebe Zuhörer, das Lied Dalam Hati Saja, das den Titel von dem ersten Album der Gruppe Warna hat. Dieses Album wurde im Jahre 1991 veröffentlicht. Es erzählt über Sehnsucht und Liebe. Die Gruppe Warna, die im Jahre 1994 veröffentlicht wurde, begann die Karriere von Café zum Café, dann nahm sie an internationalen Festivals teil. Nachdem das Lied Haruskah oder auf Deutsch muss ich, das von der Gruppe Warna sang, erhielt diese Gruppe die Auszeichnung Grand Prix the Third Philippines International Songwriting Competition im Jahre 1997, breitete die Schallplattenfirma Sony Music das Album von dieser Gruppe veröffentlicht. Die Gruppe Warna wurde im Jahre 1994 von Tamam Hussein, der Vater von Nina Tamam, initiiert. Dadurch rekrutierte Tamam Ria Mirela, Sarwana Tamrin, Victoria Margarita, und Stephen Kurniawan Tamaji. Liebe Zuhörer, hören Sie wieder ein Lied von Warna mit dem Titel Kisah Terindah oder auf Deutsch Die schönste Geschichte. Viel Spaß beim Zuhören. Terindah hanya untukmu. Liebe Zuhörer, das Lied Kisah Terindah ist ein Hit von dem Album Warna mit dem Titel Warna with Friends, das im Jahre 2006 veröffentlicht wurde. Im Allgemeinen, wie die andere Musikgruppe, lässt es sich nicht die Personen der Wechselgruppe vermeiden. Im Jahre 2003 zog die Mirella von der Gruppe Warna zurück. Danach veröffentlichte die Gruppe Warna das Album The Best of Warna ohne die Mirella. Im Jahre 2005 zog Nina Tamam von der Gruppe Warna zurück. Trotzdem die Gruppe Warna immer noch in der Indonesian Musikwelt tätig ist. Die Gruppe Warna arbeitete mit Mestu Haryono und Ari Zinia Chusa. Mit den neuen Personen tritt Warna mit neuen Nuancen, fresh, friendly and hip auf. In dem Lied Kisah Terindah sang die Gruppe Warna mit dem Ballade Genre, mit dem Musikarrangement von Yofi Widianto. In der neuen Nuancen sang die Gruppe Warna in dem Lied 50 Tahun Lagi, oder auf Deutsch 50 Jahren mehr. Dieses Lied wurde von David komponiert. Es ist im klassischen Disco-Musik-Rhythmus. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie zwei weitere Lieder von Warna mit dem Titel 50 Tahun Lagi, oder auf Deutsch für nächste 50 Jahre, und Rindu Ini, oder auf Deutsch diese Sensu. Auf Wiederhören.
Tak menarik lagi, tapi ku merasa kau tidak. Kau selalu bertanya apa ku masih cinta. Seperti pertama bertemu.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.